Willkommen zurück im zweiten Buch von Fred John zum Neuen Testament. Es heißt, ich bin der Weg. Jetzt die Episode, die Menschen kamen zu ihm. Wo Jesus, der Gesandte Gottes, kommt, gerät der übliche Gang der Ereignisse durcheinander. In einer fast zwangsläufigen Bewegung kommen nun andere zu ihm. Die Neuigkeit verbreitet sich von einem zum anderen mit der Kraft eines elektrischen Stroms. Nach der ersten Heilung, die Jesus vollbringt, heißt es im Markus-Evangelium, sein Ruf, griechisch Akoe, verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Wir tun gut daran, diesen Ruf oder Ruhm nicht vom Inhalt der Botschaft zu trennen. Vielmehr sollten wir ihn als ein Echo im Herzen und im Leben der Zuhörer betrachten, die dadurch selbst zu Pilgern werden und nun auf den Straßen Jesu unterwegs sind. So lesen wir unmittelbar danach, die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und wenig später, dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Es scheint, als ob sich die gute Nachricht verbreitet, obwohl der, der sie bringt, gar nichts davon merkt oder sich sogar ausdrücklich dagegen wendet. Hier stoßen wir auf das bekannte Problem des Messias-Geheimnisses, das schon vor Generationen im Markus-Evangelium entdeckt worden ist. Wenn die unreinen Geister Jesus erkennen, weist er sie an zu schweigen. Ebenso befiehlt Jesus dem Aussätzigen, den er geheilt hat, nichts davon zu erzählen. Doch seine Worte erzielen den entgegengesetzten Effekt. Nichts kann die Ausbreitung der guten Nachricht aufhalten. Sie ist wie ein Same, der von selbst wächst und zu einem großen Baum wird. Es gibt jedoch verschiedene Weisen dieser unaufhaltsamen Ausbreitung. Wenn Menschen zu Jesus kommen und ihn um Heilung bitten, willigt er gewöhnlich in ihre Bitte ein und schickt sie dann fort. Geh nach Hause, geh in Frieden, erzähl niemand etwas davon, sondern geh und zeige dich dem Priester. Jesus will nicht, dass sie hungrig weggehen, er hat Mitleid mit ihnen, aber er versucht nicht, sie aufzuhalten, wenn sie gehen. Einige Begegnungen haben jedoch ein ganz anderes Ergebnis. Wir haben schon von der Berufung der ersten vier Jünger gesprochen. Die Erzählung beginnt mit einem Verb, das wieder auf den Pilgergott anspielt. Vorbei bzw. entlang gehen. Dieses Verb erinnert an die Gotteserscheinungen vor Mose, Exodus 33, 19, und Elia, 1. Könige 19, 11. Im Buch des Propheten Amos soll es beschreiben, wie Gott kommt, um zu heilen und zu vergeben. Es kontrastiert mit dem anderen Verb durch ihre Mitte hindurchgehen, mit dem Gottes Verhalten gegenüber seinen Feinden zum Ausdruck gebracht wird. Jesus geht also am See entlang, da sieht er einige Fischer und sagt zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Und sofort verlassen sie ihre alltägliche Lebensweise und folgen ihm. Diese kurze Begebenheit betont sowohl die Tatsache, dass Jesus die Initiative ergreift, indem er die zu sich ruft, die er erwählt hat, als auch die radikale Antwort, die von den Berufenen erwartet wird. Die auf diese Weise gerufen werden, sind nun umso tiefer in das Abenteuer Jesu verwickelt. Sie müssen alles hinter sich lassen, um in Gemeinschaft mit ihrem Meister aufzubrechen. Sie werden wie er Wanderer, Pilger auf der Straße. Im Vorbeigehen zieht Jesus sie in seine Spur. Und nun sind sie, um ein Bild von Paulus zu verwenden, Teil seines Triumphzuges. So in 2. Korinther 2, Vers 14. Unter den Jüngern ordnet Markus der Gruppe einen besonderen Platz zu, die als die 12 bekannt sind. Die Zahl spielt an auf die 12 Stämme Israels und symbolisiert Kontinuität mit der Vergangenheit ebenso wie etwas Neues. Eine Neuauflage in kleinerem Rahmen, einen Mikrokosmos oder einen Keim. So heißt es in Kapitel 3, 13. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Die Szene versetzt uns auf den Berg Sinai am Tag, an dem der Bund geschlossen wurde, nur dass an jenem Tag Mose allein hinaufging, um sich Gottes Ruf zu stellen, während das Volk drunten wartete. Die Rolle der 12 umfasst zweierlei. Zuerst will er sie bei sich haben. Sie sollen Jesus auf seinen Reisen begleiten, ihm zusehen und zuhören. Er lädt sie ein, sein Leben zu teilen in einer Weise, die über das übliche Verhältnis zwischen einem Rabbi und seinen Schülern hinausgeht. Ihr weiteres Zusammenwachsen erfolgt weniger durch die Übermittlung von Konzepten oder Theorien, als vielmehr durch die Umwandlung ihres Seins. Es ist nichts anderes als eine Schule des Vertrauens. Und Markus betont immer wieder die Unfähigkeit der Jünger, die Aufgaben zu erfüllen, mit denen Jesus sie betraut. Sie können keinesfalls als Elite der Menschheit betrachtet werden. Sie verstehen die Gleichnisse nicht und auch nicht die wunderhaften Zeichen Jesu. Sie sind unverständlich und haben verstockte Herzen. Schlimmer noch, sie sind schwach im Glauben. Die Angst besiegt bei ihnen oft das Vertrauen. Und trotzdem sind sie die wahre Familie Jesu, weil sie um ihn sind, mit ihm zu einer Lebensgemeinschaft verbunden, die stärker ist als die Bande des Blutes oder der Nationalität. Diesen Individuen, die schwach sind wie wir, hat Gott das Geheimnis seiner Herrschaft anvertraut. In dieser Gemeinschaft mit Jesus gegründet, sind die 12 zugleich die Apostel im wörtlichen Sinn, das heißt Ausgesandte. Sie haben genau die gleiche Aufgabe wie Jesus, die gute Nachricht zu verkünden und ihre Wirksamkeit durch die Austreibung der bösen Geister zu erweisen. Jesus sendet sie zu zweit aus nach ganz Galiläa und er gibt ihnen Anweisungen mit, die die Dringlichkeit des Auftrags unterstreichen. So breitet sich auch die Nachricht von der anbrechenden Gottesherrschaft sprunghaft aus. Das Kommen Jesu führt dazu, dass andere Herolde mit ihrem Rufen seine Gegenwart in Zeit und Raum bekannt machen. Die nächste Episode heißt Widerstand gegen die Botschaft. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.